wir sagen als Bündnis Sahra Wagenknecht, wir müssen auch wieder Debattenräume öffnen. Also als Beispiel, wenn ich jetzt eine andere Sichtweise darauf habe, wie wir diesen Ukraine-Krieg beenden, heißt das nicht, dass ich deswegen ein Schoßhund von Herrn Putin bin.
Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit Fabio De Masi vom Bündnis Sahra Wagenknecht hier in Flensburg. Fabio De Masi hatte gestern Abend eine Wahlkampfveranstaltung, kann man so sagen, eine Informationsveranstaltung in Flensburg. Ich bin heute Morgen hier zum Campusbad gefahren. Fabio De Masi ist in mein Podcast-Mobil gelaufen und wir beide wollen jetzt mal sprechen miteinander, was denn eigentlich das Bündnis Sahra Wagenknecht ist, warum Sie jetzt in dieser Partei sind, warum ihr die Partei wählen solltet oder auch nicht. Das wollen wir jetzt mal erfahren. Und schon mal vorab, das ist kein Politik-Podcast, es ist kein Wirtschafts-Podcast. Wir wollen mal so ein bisschen an der Oberfläche kratzen, was eigentlich das BSW ändern möchte. Und ich sag moin, herzlich willkommen hier im Hohen Norden. Moin, Herr De Masi.
Moin, ich freue mich, da zu sein.
Ich freue mich ebenso. Was treibt Sie nach Flensburg?
Naja, ich bin erstmal grundsätzlich ganz gerne im Norden. Ich war ja auch lange Zeit für Hamburg Abgeordneter. Und unsere Mädels und Jungs hier in Schleswig-Holstein vom Bündnis Sahra Wagenknecht haben gesagt, bei uns kommt so selten jemand vorbei. Wir sind so hoch im Norden, also fast schon Dänemark. Und da habe ich Mitleid bekommen und habe gesagt, ich komme vorbei.
Nein. Und direkt die Sonne mitgenommen.
Herrliches Wetter. Ich habe heute mit Google Maps die Stadt erkundet und habe gesehen, wie groß sie doch ist, wenn man die durchschreitet, aber wirklich wunderschön zum Spazierengehen.
Flensburg ist eben nicht nur die Sammelstelle für die Punkte im Verkehr, sondern 100.000 Menschen leben hier. Ganz großer Universitätsstandort und bei diesem Wetter eine wirklich traumhafte Stadt. Wie war Ihre Veranstaltung gestern? Was wollten Sie hier?
Die Veranstaltung war auch traumhaft. Wir hatten doch einige interessierte Leute da und ich muss sagen, was wirklich der Unterschied ist, zu früheren politischen Veranstaltungen, ich gehörte ja schon mal einer anderen Partei, der Partei Die Linke, an als Abgeordneter, ist, dass es wirklich ein grundsätzliches Interesse gibt, auch ganz offen über politische Themen zu diskutieren. Das heißt, man hat jetzt nicht nur die klassischen Parteisoldaten da, sondern man hat erstmal Leute da, die sagen, wir haben eigentlich kaum noch einen Raum in Deutschland zurzeit, um über bestimmte Themen zu diskutieren, weil wir gucken uns immer die Talkshows an und die Leute fallen übereinander her und es gibt wirklich ein großes Interesse. Auch die Leute hören auch lange zu, bleiben auch lange und das hat mich sehr gefreut.
Ich weiß auch, manche haben wirklich eine lange Anreise auch getätigt, um dabei zu sein, um sich wahrscheinlich eine Alternative zu suchen zu diesen etablierten Parteien. War das auch Ihr Eindruck, dass die Menschen, die da waren, sich umgeschaut haben nach Alternativen?
Mit Sicherheit. Also wir haben ja eine politische Stimmung derzeit im Land, die ist nicht gut. Ich glaube, dass das jeder spürt im privaten Bekanntenkreis, im Umfeld. Man sieht das auch in den Wahlumfragen. Wir haben eine Wirtschaftskrise in Deutschland derzeit, also sind eines der Schlusslichter in den Prognosen des Internationalen Währungsfonds. In diese Situation hinein hat jetzt die Ampelregierung die Investitionen gekürzt, aber auch die Verbrauchsteuern angehoben, CO2-Abgabe und ähnliches. Und ja, gerade vielen Leuten auch mit schmalem Geldbeutel, denen steht das Wasser bis zum Hals und gleichzeitig investieren die Unternehmen nicht. Und das spüren die Leute. Also ich habe die Wahrnehmung, es herrscht so eine allgemeine miese Stimmung, wo man dachte nach der Corona-Krise, wir kommen da gerade wieder raus, kam sozusagen der nächste Schock mit dem Ukraine-Krieg. Und aber auch eine Politik, wir sehen das auch an den Umfrageergebnissen der AfD zum Beispiel, wo sich viele Leute, die vielleicht sonst gar nicht AfD gewählt hätten, die aber sagen, das ist die lauteste Methode, um ihre Wut zum Ausdruck zu bringen. Und wir wollen auch für Menschen, die enttäuscht sind von der Politik, eine seriöse Alternative bieten.
Wollen Sie Menschen zurückgewinnen, die jetzt auch AfD wählen?
Absolut. Und ich finde, manche Leute rümpfen ja dann so die Nase und sagen, ja, das BSW, das versucht jetzt auch AfD-Wähler zurückzugewinnen. Aber genau das ist der Auftrag.
Ich meine, welche Partei versucht das nicht?
Also mein Eindruck ist, dass die Ampel jetzt versucht hat, in den letzten Monaten die AfD eher zu stärken mit ihrer Politik. Also wahrscheinlich nicht mit Absicht, aber das ist zumindest das Nebenprodukt ihrer Politik gewesen. Und insofern muss man natürlich einen Teil der AfD-Wähler gewinnen. Bei uns sind aber im Wesentlichen vor allem auch auf den Veranstaltungen Leute, die gar nicht mehr wählen gegangen sind. Die werden ja immer vergessen. Also man sieht immer so diesen politischen Balken, wie viel hat die CDU, wie viel hat die SPD, wie viel haben die Grünen und so weiter und so fort. Aber der größte Balken sind regelmäßig die Nichtwähler. Und das ist eigentlich der Auftrag, der Job, diese Menschen zurückzugewinnen. Und das ist auch mein Eindruck, dass wir dort am stärksten tatsächlich mobilisieren. Am Ende wird man das bei den ersten Wahlen sehen. Die Europawahl am 9. Juni ist jetzt die erste Wahl, wo wir überhaupt antreten. Und dann kann man auch etwas über die Wählerwanderung sagen.
Und am 9. Juni wollen Sie für das BSW nach Europa?
Das ist korrekt. Wir sind ja schon in Europa, aber nach Brüssel und Straßburg, um auch auf europäischer Ebene für eine bessere Politik zu streiten. Ich war schon mal vor 10 Jahren im Europäischen Parlament für 3 Jahre. Ich habe mir dann damals so ein bisschen mit der Aufklärung von Finanzskandalen bereits einen Namen gemacht. Luxemburg Leaks war damals so ein Stichwort. Da ging es um Deals, die große Konzerne wie Amazon oder so gemacht haben, um weniger als 1% Steuern auf ihre Gewinne zu zahlen. Und Überraschung, damals habe ich dem Luxemburger EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker eine Erinnerungslücke beschert. Und das hat sich der Olaf Scholz angeguckt.
Ich wollte gerade sagen, Erinnerungslücken, das ist Ihr Stichwort.
Das ist so mein Fachgebiet, ja. Also ich bin sozusagen, wie soll ich sagen, vielleicht als so eine Art Hobby-Neurologe in die Politik gegangen und werde immer wieder davon überrascht, dass Politiker seltsame Erinnerungslücken haben. Das war bei Olaf Scholz dann ein paar Jahre später so bei den Cum-Ex-Aktiengeschäften. Und jetzt haben wir eine deutsche EU-Kommissionspräsidentin, Frau von der Leyen, die hat zum Beispiel Milliarden Impfstoffverträge per SMS mit Pfizer vereinbart und findet die SMS jetzt auch wieder nicht. Also ich habe den Eindruck, auch sie könnte eine Erinnerungsstütze gebrauchen.
Sie haben ja in diesem Zuge auch Herrn Scholz angeklagt. Die Klage wurde abgewiesen. Wie sieht's da mit Frau von der Leyen derzeit aus? Ist da die nächste Klage im Anmarsch?
Also juristisch korrekt müsste man jetzt formulieren. Ich kann ja nicht anklagen. Ich bin ja kein Staatsanwalt. Ich habe ihn angezeigt bei der Hamburger Staatsanwaltschaft. Und der Hintergrund war folgender. Bei seinen Erinnerungslücken ging es ja immer um die Frage, ob er sich in einem laufenden Steuerverfahren mit Bankiers der Warburg Bank getroffen hat, um über dieses Steuerverfahren zu sprechen. Hamburg hat damals zunächst auf eine große Millionensumme an Steuerrückforderungen aus krimineller Cum-Ex-Tatbeute verzichtet. Und die Frage war immer, welche Rolle hat Olaf Scholz dabei gespielt? Und er hat diese Treffen zunächst nicht eingeräumt. Der Hamburger Senat hat verneint, dass es überhaupt solche Treffen gegeben habe auf Anfrage. Ich habe ihn dann im Bundestag befragt, gab es weitere solche Treffen, nachdem eines durch ein Tagebuch des Bankiers bekannt geworden war. Und er hat das wieder nicht eingeräumt und dann sind weitere Treffen bekannt geworden im Tagebuch. Und dann hat er gesagt, oh ja, da hatte ich wohl eine Erinnerungslücke, habe ich vergessen. Das Spannende war jetzt, dass er bei diesem ersten Treffen, das er eingeräumt hat, sich immer auf einen Kalendereintrag berufen hatte. Also er hat gesagt, ja, ich habe mal hier einen Kalender geguckt, kann ich bestätigen, hat stattgefunden. Später konnte man aber durch Beschlagnahmung der Staatsanwaltschaft sehen, dass es diesen Kalendereintrag gar nicht gab. Und zwar schon damals zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gab. Und da habe ich mir einfach überlegt, wenn ich ein Treffen bestätige, auf Grundlage eines Kalendereintrags, der gar nicht existiert, muss ich mich ja daran erinnert haben, sonst kann ich es nicht bestätigen. Und dann bin ich einfach zur Staatsanwaltschaft Hamburg und habe gesagt, er hat hier eine unwahre Falschangabe vor einem Untersuchungsausschuss gemacht, weil es gab ja mittlerweile in der Hamburger Bürgerschaft einen Untersuchungsausschuss. Die Hamburger Staatsanwaltschaft wiederum hat aber, ich übersetze das jetzt mal, so geantwortet, naja, diese Aussage mit dem Kalendereintrag, die hat er ja gegenüber der Presse und im Bundestag getroffen und da ist es halt nicht illegal zu lügen, sondern nur im Untersuchungsausschuss. Das ist dann so die Feinheiten für die Juristen. Also im Prinzip hat die Staatsanwaltschaft gesagt, gut möglich, dass er da gelogen hat, aber es ist eben nicht strafbar, weil es reicht nicht sozusagen, um nachzuweisen, dass er dann im Untersuchungsausschuss bewusst dazu die Unwahrheit gesagt hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte damit einfach mal austesten, was da gemacht wird. Und jetzt ist eine der wichtigsten Cum-Ex-Staatsanwälte in Deutschland, Frau Brauhilker, sogar zurückgetreten. Die war wieder bei der Kölner Staatsanwaltschaft aus Frust. Und die wollte zum Beispiel gegen Herrn Scholz aktiv ermitteln. Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat immer die Hände in den Schoß gelegt. Und das zeigt uns ein großes Problem in Deutschland. Staatsanwaltschaften sind politisch weisungsgebunden. Das heißt, die sind...
Erklären Sie das mal bitte, was heißt das Ganze?
Die sind den Justizministern unterstellt. Insofern als natürlich, also die können nicht einfach jederzeit frei und unabhängig ermitteln. Und wir haben jetzt auf der europäischen Ebene tatsächlich die europäische Staatsanwaltschaft, die gegen Frau von der Leyen ermittelt. Und das ist ein ganz schönes Beispiel, um zu zeigen, wie man die AfD nicht bekämpft. Ich will es kurz erwähnen, es gab letztens eine Fernsehsendung mit Herrn Schrupalla von der AfD und der hat dann auf diese Ermittlungen der europäischen Staatsanwaltschaft verwiesen. Und da saß eine Spiegelredakteurin und die hat dann gesagt, das stimmt doch alles gar nicht, das sind Fake News. Es stimmte aber leider in diesem Fall und damit hat sie natürlich der AfD einen Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. Das Problem, was aber dahinter steht, ist tatsächlich, dass wir auch in Deutschland sehr wenig darüber in der Zeitung gelesen haben. Das heißt, sie ist selber Opfer einer unzureichenden Berichterstattung in Deutschland geworden. Und ich finde das schon einen heftigen Vorgang. Also wenn eine deutsche EU-Kommissionspräsidentin, wenn gegen die ermittelt wird, wenn die Akten vernichtet, die sie eigentlich dem Parlament offenbaren müsste, dann müsste das eine Debatte vor den Europawahlen in Deutschland geben. Und das ist leider derzeit nicht der Fall.
Ich meine, ne, 4 Wochen noch, dann wird gewählt. Also die Zeit ist ja auch knapp, die ist fast gar nicht mehr da. Würden Sie diesen Fall von der Leyen, sage ich nochmal, noch mehr forcieren? Würden Sie da dann auch hinterher wollen?
Also es gibt bereits eine Klage der New York Times, diese SMS herauszurücken, weil da geht es ja um die Frage, wie genau wurden diese Impfstoffverträge gemacht, zum Beispiel irgendwelche Abnahmeverpflichtungen für Chargen. Und was mich eben beunruhigt, ist, Frau von der Leyen hat jetzt angekündigt, die Rüstungsbeschaffung nach dem, ich zitiere, erfolgreichen Vorbild der Impfstoffbeschaffung zu organisieren, habe ich sofort gedacht, was heißt das jetzt? Schreibt jetzt eine SMS an Rheinmetall und bestellt ein paar Panzer. Also so kann das natürlich nicht laufen und insofern werde ich natürlich im Parlament auch weiter Druck machen, aber das entsprechende Verfahren läuft ja schon.
Sie sind bekannt, unter anderem deshalb, ne, weil Sie unter anderem Herrn Scholz angezeigt hatten. Nun haben wir diesen Fall von der Leyen auf die Corona-Politik nochmal bezogen. Es fordern ja auch viele Menschen, dass grundsätzlich alle Politikerinnen und Politiker, die für gewisse Sachen gestimmt hatten in der Corona-Zeit, dass die auch verantwortlich gemacht werden sollen. Wie stehen Sie dazu?
Ja, ich finde, wir sollten schon die Corona-Maßnahmen aufarbeiten und zwar jetzt gar nicht, ich bin zum Beispiel selber, habe mich impfen lassen, ja, aber es geht zum Beispiel um die Frage, welche dieser Maßnahmen angemessen waren und wie wir, wenn wir vielleicht mal wieder in eine solche Krise hineingehen und kann ja wieder eine Pandemie oder ähnliches geben, damit umgehen. Und ich finde schon, dass wir eine Situation in Deutschland hatten, wo Leute Angst hatten, ihre Meinung zu sagen. Also ich erinnere daran, es gab ein paar Schauspieler, die haben damals ein Video gemacht, um alles auf den Tisch, um auf die Situation im Kulturbetrieb und so weiter aufmerksam zu machen. Und ich erinnere mich, da gab es eine Schauspielerin, die hatte so ein Video, da hat sie darauf aufmerksam gemacht, wie vielleicht, weiß ich nicht, ein Yoga-Lehrer mit einer Penthouse-Wohnung, der schreibt dann die kleine Kassiererin auf dem Supermarkt auf, die einmal mit ihrem Kind kurz in den Park geht. Und damit wollte er auf etwas hinweisen, dass diese Krise Leute in einer unterschiedlichen sozialen Situation auch unterschiedlich trifft. Wir hatten Debatten über die Impfpflicht, obwohl es längst keinen Fremdschutz mehr gab durch die Impfung, sondern eher den Eigenschutz. Und wir hatten auch, wie ich finde, völlig überzogene Schulschließungen, die bis heute große Auswirkungen haben. Ich bin selber Vater eines Sohnes und ich sehe, wie viele Kinder in einem Jahrgang nicht mehr vernünftig lesen und rechnen können. Hinzu kam dann, dass man denen irgendwie iPads in die Hand gedrückt hat und diese digitalen Medien tragen nicht dazu bei, dass Kinder lernen, sich zu konzentrieren auf bestimmte Aufgaben. Das heißt, wir haben wirklich auch in der Gesellschaft da etwas angerichtet und darüber müssen wir natürlich offen sprechen. Und
man ist im Nachhinein ja immer schlauer.
Man ist im Nachhinein immer schlauer.
Dann können sich ja viele hinstellen. Hättet ihr das mal so gemacht? Aber in Verantwortung zu sein, Entscheidung zu treffen, ist natürlich nochmal was anderes.
Das ist richtig.
Opposition ist leichter, als Entscheidung selber zu treffen. Das hätten Sie in der Corona-Zeit anders gemacht.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber ich glaube, es gibt doch einige Sachen, die man auch schon damals sehen konnte. Und deswegen haben die ja auch Leute damals schon angesprochen. Zum Beispiel, dass man die Zeit der Lockdowns nicht genutzt hat, um dann insbesondere in den Alten- und Pflegeheimen und in der Pflege die Situation zu verbessern. Das hätte man immer gut rechtfertigen können. Man macht vielleicht am Anfang, wo man noch nicht weiß, ja, wie entfaltet sich das. Da macht man meinetwegen einen ersten Lockdown, aber dann bereitet man diese Einrichtung mit den Risikogruppen spezifisch vor. Das hat man aber gar nicht gemacht. Die Situation in der Pflege ist heute noch genauso dramatisch. Trotzdem saß Herr Lauterbach in jeder Talkshow, hat Alarmstimmung gemacht. Jetzt ist er Gesundheitsminister und die Situation in der Pflege hat sich nicht verbessert. Und mit dieser Begründung, wir müssen ja die Pflegekräfte schützen, hat man dann alle möglichen Maßnahmen gemacht, bis hin, dass dann offen darüber diskutiert wurde, man müsse jetzt sozusagen die Impfverweigerer durch eine Art Impfpflicht bestrafen, obwohl es keinen Fremdschutz mehr gab. Das kann ich nicht mit, oh, das haben wir irgendwie falsch gesehen begründen, sondern das war ja schon damals bekannt. Und wenn wir dann eben zum Beispiel diese Initiative der Schauspieler hatten, und es dann einzelne Forderungen gab, zum Beispiel aus der Politik, Herr Jan-Josef Liefers solle im Tatort nicht mehr auftreten, dann muss ich sagen, sind da ein paar Leute in der öffentlichen Debatte etwas durchgeknallt. Und es ist ja nicht nur ein Problem von Corona, sondern wenn wir an viele Debatten denken, die wir in den letzten Jahren haben, sei das zur sogenannten Schuldenbremse, die jetzt eben auch kritisch diskutiert wird, dass sie Investitionen verhindere, sei es der Afghanistan-Krieg, wo es immer hieß, ja, man muss das bis zum bitteren Ende durchziehen und dann endete das Ganze im Desaster. Absolut. Sei es die Corona-Krise, sehen wir ja, dass immer Leute in Debatten, auch gibt es bestimmte Meinungskorridore, wir sehen das jetzt auch im Ukraine-Krieg wieder. Wenn man die Zeitung aufschlägt, hat man manchmal das Gefühl, Frau Strack-Zimmermann hätte mit ihren Rufen nach den Taurus-Lieferungen eine absolute Mehrheit in der Bevölkerung. Und dann guckt man mal, bei der Europawahl stehen die in den Umfragen bei 3-4%. Also manchmal sind die Debatten in den Talkshows und der Meinungsführer haben sehr wenig oder in den sozialen Medien mit dem zu tun, was tatsächlich Leute auf der Straße denken. Und wir sagen als Bündnis Sarah Wagenknecht, wir müssen auch wieder Debattenräume öffnen. Also als Beispiel, wenn ich jetzt eine andere Sichtweise darauf habe, wie wir diesen Ukraine-Krieg beenden, heißt das nicht, dass ich deswegen ein Schoßhund von Herrn Putin bin. Ich will das mal in meinem Fall verdeutlichen. Ich war der einzige Bundestagsabgeordnete, der während des Wirecard-Skandals im Fokus eines mutmaßlichen russischen Spions war, der jetzt in Österreich verhaftet wurde. Da ist der Vorwurf der Putin etwas absurd. Und trotzdem wird er immer wieder erhoben in Debatten. Und gleichzeitig gibt es Positionen, wie ich sie vertrete, dass man eben sagt, ja, auch die Frage der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine hat diesen Krieg mit begünstigt. Die wird auch in den USA zum Beispiel von Charles Kupchin, dem ehemaligen Sicherheitsberater von Obama, vertreten. Das sind alles so Sachen, wo ich finde, da haben wir eine ungute Diskussionskultur in Deutschland. Und das spüren Leute. Und das Problem ist dann, wenn die das Gefühl haben, und da gibt es ja Umfragen zu, wir haben eigentlich Angst, unsere Meinung zu sagen, entweder, wenn sie dann immer gesagt bekommen, ihr seid ja alle rechts, dann wählen sie rechts. Oder sie vergraben sich irgendwo in die Tiefen des Internets und beziehen ihre Informationen nur noch von der YouTube-Universität. Das endet meistens auch nicht gut.
Sie haben jetzt viele Punkte angesprochen, auf die ich noch eingehen möchte oder nachfragen möchte. Beispielsweise, wir starten mal mit einem Event, mit einem Ereignis, das die Stimmung, Sie sagten das auch schon zu Beginn, auch nachhaltig verändert hat und verändern wird. Das ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Sie sagen, Sie setzen sich für eine andere Lösung für die Beendigung des Krieges ein. Können Sie einmal darstellen, wie Sie sich das vorstellen?
Ja.
Ich habe nämlich gestern den Wahlomaten gemacht, noch gestern Nacht. Okay. Kam auf 50% BSW.
Oha.
Ist das viel oder wenig? Nicht
das,
viel, ne?
Das ist nicht schlecht für mich. Das ist nicht schlecht.
Gut, war zumindest nicht in meinen Top 5, aber da komme ich gleich nochmal drauf, auf dieses Wahlergebnis. Aber bei einer Frage, da dachte ich, Mensch, wie kann das angehen, weil da waren sie ziemlich alleine. Mhm. Ich glaube, AfD und Linke waren da auch noch dabei. Da ging es um die Militärhilfen für die Ukraine. Da sagt das BSW, stoppen.
Naja, wir sagen, wir wollen die Verhandlungsbereitschaft von Putin testen, indem wir sagen, wenn er sich an den Verhandlungstisch setzt, dann sollten wir ihm Angebot machen, die Waffenlieferung zu stoppen, weil der Punkt ist ja nicht, wir wollen ja nicht Waffenlieferung stoppen, weil wir irgendwie sagen, wir wollen Putin dazu einladen, in die Ukraine einzumarschieren. Sondern der entscheidende Punkt ist ja der, dass wir nicht glauben, dass wir über die Fortsetzung dieser Waffenlieferung die Situation der Ukraine verbessern. Wir haben das vor einem Jahr schon gesagt, haben alle gesagt, wir machen jetzt die tolle Frühjahrsoffensive und dann haben sich grüne Politiker haben sich im Leopardenkostüm verkleidet und dann wurde immer gesagt, das wird der Gamechanger. Und jetzt rücken die Russen weiter vor. Warum? Weil die Waffen muss ja auch jemand bedienen. Das heißt, ich sage schon, natürlich kann man argumentieren, dass zu Beginn dieses Krieges es notwendig war, die Ukraine in die Lage zu versetzen, dass sie nicht überrannt wird von Russland. Aber dann muss man dieses Fenster nutzen für eine diplomatische Lösung. Jetzt sagen alle, Putin will ja gar nicht verhandeln, das ist ein böser Imperialist.
Das wäre meine Frage, wie kriegt man denn Herrn Putin an einen Verhandlungstisch? Ich gehe davon aus, er will das gar nicht.
Naja, es gab ja schon Verhandlungen. Darüber hat jetzt gerade die Tageszeitung Die Welt auch groß berichtet. Es gab ja im März 2022 Verhandlungen. Und das ganz interessant.
März 2022, also vor 2 Jahren.
Genau, gab es Verhandlungen, also 1 Monat nach dem Ausbruch, nach diesem Angriff Russlands. Ja.
Den bestätigen Sie auch, ne? Russland ist der Aggressor.
Natürlich, das ist ein völkerrechtswidriger Krieg, das ist überhaupt keine Frage. Das ist sehr eindeutig im internationalen Recht. Was ich nur sage, ist, es ist natürlich immer ein bisschen wohlfeil, wenn wir so tun, wie als wäre das der erste völkerrechtswidrige Krieg in unserer Zeitrechnung. Also, dass Russland sich nicht mehr ans Völkerrecht hält, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass nach dem Ende des Kalten Krieges auch der Westen immer mehr versucht hat, seinen Einflussbereich auszudehnen. Irak, Afghanistan, es gab natürlich auch immer Söldnerarmeen und alle möglichen, die mitgemischt haben in Syrien, in Libyen. Und das hat Russland wahrgenommen als eine, in der Zeit einer Schwäche, als Russland nach dem Ende der Sowjetunion sehr viele Probleme im eigenen Land hatte. Dann sind die Oligarchen aufgestiegen, alles wurde verhökert und privatisiert, was nicht bei drei auf dem Baum war. Und in dieser Zeit ist Herr Putin aufgestiegen, das darf man nicht vergessen, weil die Leute in Russland waren unzufrieden und haben gesagt, ja, das ist jetzt jemand, bringt hier wieder Ordnung rein, der war ja eigentlich der Nachfolger von Jelzin, also der Wunschkandidat des Westens. Und da haben ja alle damals auch mitgemacht bei diesem großen Casino in Russland. Und in dieser Zeit war Russland eigentlich in den internationalen Konflikten, also sehen wir mal von Tschetschenien und diesen Dingen ab, nicht sehr präsent. Und es gab dann eine Phase, wo sich Russland wieder stärker konsolidiert hat. Und dann haben sie irgendwann immer wieder deutlich gemacht, dass sie die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft als eine Bedrohung wahrnehmen. Weil dann geht es ja um die Fragen, werden dort Raketenbasen stationiert, die wo innerhalb weniger Minuten Raketen Russland erreichen können. Das alles rechtfertigt nicht diesen Krieg, um das ganz klar zu sagen. Nur, es gibt auch ranghohe US-Diplomaten, kalte Krieger, zum Beispiel der jetzige CIA-Direktor William Burns, der war früher Botschafter in Moskau. Es gibt ein Dokument, das wurde von WikiLeaks veröffentlicht, da hat er quasi eine Depesche an das US State Department geschickt und sagt, die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist nicht nur für Putin, sondern für die kompletten Führungszirkel in Russland the brightest of all red lines, also die fetteste rote Linie. Warum? Das mag man bedauern oder falsch finden, aber ich sag mal jetzt so, wenn Mexiko anfangen würde, chinesische Soldaten in Mexiko zu stationieren, fänden die USA das wahrscheinlich auch nicht so gut. Und dementsprechend kommt es darauf an, in der internationalen Politik, dass man meines Erachtens Sicherheitskorridore schafft und dann zum Beispiel sagt, okay, wir haben eine Neutralität der Ukraine, aber dafür kriegt die Ukraine zum Beispiel Sicherheitsgarantien. Das nach meiner festen Überzeugung, egal wie dieser Krieg ausgeht, werden wir am Ende auch eine derartige Lösung sehen. Es wird jetzt auch schon darüber diskutiert. Also Sicherheitsgarantien des Westens, gleichzeitig wahrscheinlich keine NATO-Mitgliedschaft. Dann frage ich mich, hätten wir dieses Ergebnis nicht ohne die Hunderttausenden Toten erzielen können? Und wir hatten vorher eben die Situation, dass die Ukraine auch geradezu gedrängt wurde, dass sie ihre Verfassung dahingehend ändert, 2019, dass sie die NATO-Mitgliedschaft als Staatsziel anstrebt. All das rechtfertigt nicht die schlimmen russischen Kriegsverbrechen.
Hört ein bisschen raus. Russland hat sich durch den Westen provoziert gefühlt, angegriffen gefühlt und hat dann reagiert.
Naja, Russland hat einen völkerrechtswidrigen Krieg gestartet, den es nicht starten darf. Daran gibt es nichts zu deuten.
Welche Fehler wurden denn seit Kriegsbeginn?
Er hat aber eine komplizierte Vorgeschichte. Und ich finde zum Beispiel, dass im März 2022, so beschreibt es ja auch der Verhandlungsführer von Zelensky selber, der hat gesagt, den Russen ging es um diese NATO-Frage. Jetzt wird immer gesagt, teilweise in deutschen Medien, ja, dem geht's gar nicht um die NATO-Frage, der spricht der Ukraine das Existenzrecht ab, der hält so nationalistische Reden. Das stimmt übrigens auch. Aber die hält er natürlich, weil in jedem Krieg steigt immer der Nationalismus, ich muss ja den anderen abwerten, um zu begründen, warum ich meine Männer in diesen Fleischwolf schicke. Und das muss Putin natürlich zu Hause auch. Nur der Punkt ist, technisch ging es immer um diese NATO-Mitgliedschaft und Raketenstationierung. Und das hat er konsistent, wenn man reingeht in die Dokumente, seit 2008, er hat es 2021 wieder gesagt. Und ich finde, jetzt, seitdem der Krieg ausgebrochen ist, hätte man im März eigentlich alles diplomatische Kapital investieren müssen, ihn so schnell wie möglich zu beenden, weil jetzt ist ja die Situation, jetzt haben wir weiter gekämpft, weiter Munition geliefert und jetzt ist Putin mittlerweile in einer stärkeren Position und jetzt wird es natürlich immer schwieriger, dass er sich an den Verhandlungstisch begibt. Es ist aber auch nicht so, dass dieser Krieg sehr populär ist in Russland.
Und was ist da jetzt Ihr Lösungsansatz?
Damit mein Lösungsansatz wäre...
Wie zwei jetzt hier sitzen, dass Zelensky und Putin so sitzen würden.
Sie sind Putin jetzt und ich bin Zelensky. Nein.
Ja, ihr Outfits urteilen nach, sind Sie ein Zelensky.
Stimmt, ich habe die grüne Jacke an. Ja. Nein.
Wie kriegt man die beiden oder wie kriegt man die an den Tisch? Was ist Ihr Vorschlag?
Also
Sanktionen weg, Sicherheiten weg.
Also zu den Sanktionen nochmal eine ganz kurze Anmerkung. Die Sanktionen, es gibt einen bekannten US-Ökonom, der heißt James Galbraith, das ist der Sohn des Kennedy-Beraters, der hat verschiedene Ökonomenstäbe im US-Kongress geleitet, also ein sehr renommierter Ökonom in den USA, der hat gerade eine Studie rausgegeben, in der er gezeigt hat, wie die Sanktionen Putin sogar geholfen haben, weil einerseits haben die westlichen Konzerne zum Ramschpreis, wenn sie sich aus Russland zurückgezogen haben, ihr Produktivkapital überlassen. Andererseits sind die Energiepreise gestiegen und Russland hat teilweise höhere Einnahmen.
Wir haben uns hier keinen Gefallen damit getan.
Wir haben uns keinen Gefallen getan und die Kriegswirtschaft in Russland wächst. Natürlich ist die Frage, wie langfristig ist das und so weiter und so fort. Deswegen geht es ja bei der Sanktion nicht um eine moralische Frage, sondern wenn wir eine Politik machen, die uns mehr schadet als Putin, ist sie vielleicht nicht so schlau. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass Putin auch zur Finanzierung des Krieges, der braucht ja nicht unsere Gas-Euros, die braucht er für irgendwelche Technologieimporte, aber der bezahlt seine Soldaten in Rubel. So, das ist aber nochmal ein anderer Paar Schuh. Was wir sagen ist, wir würden Putin ein Angebot machen, zu sagen, wenn du die Gewalt einstellst, dich an den Verhandlungstisch begibst, hören wir auf, Waffen zu liefern und können auch über die Entspannung der Sanktionen diskutieren. Aber dafür müssen erstmal die Waffen schweigen. Das Problem ist, dass auch Leute im Westen dann immer sagen, nein, ein Waffenstillstand jetzt wäre nicht zum Vorteil der Ukraine, deswegen müsse weitergekämpft werden. Das Interessante ist aber, das sind immer irgendwelche, ich benutze jetzt mal dieses Wort, Maulhelden in Deutschland, die auf ihrer Couch sitzen, die quasi irgendwie denken, das Ganze ist ein Twitter- oder Instagram-Event und deren Kinder in diesem Krieg nicht sterben. Die Männer in der Ukraine sind traumatisiert, sind verkrüppelt für ihr Leben lang und deswegen ist es die Pflicht der Politik, alles dafür zu tun und das gibt es auch im Völkerrecht, es gibt eine Friedenspflicht, dass man jede Möglichkeit einer Verhandlung beim Schopf greift. Und wenn dann selbst der Papst als Putin-nah beschimpft wird, weil er sich dafür einsetzt, und eine Reihe von Staatschefs, das sollten wir nicht vergessen, wir sind mit unserer Sichtweise, also der dominanten Sichtweise hier im Westen auf diesen Krieg, global in einer Minderheit. Also in Brasilien, in Indien wird das alles anders diskutiert. Und jetzt können wir natürlich sagen, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, so wie wir das über 500 Jahre irgendwie auf der Welt gepredigt haben. Aber vielleicht ist ja auch etwas an der anderen Sichtweise dran, dass diese permanente Ausweitung von Einflusssphären keine Stabilität in der Welt erzeugt. Das alles rechtfertigt nicht, wenn gemordet, gebrandschatzt und vergewaltigt wird. Das ist doch gar keine Frage. Aber es geht ja nicht darum zu sagen, weil er den Krieg angefangen hat, müssen wir jetzt wie im Sandkasten immer weiter dagegenhalten, sondern die entscheidende Frage ist, wie schützen wir die Ukraine und die unschuldigen Menschen in diesem Krieg vor dem weiteren Sterben?
Und wie schützen wir die Menschen, die im Baltikum leben, die in Polen leben, die auch in Deutschland leben? So weit sind wir nicht weg.
Das stimmt.
Und viele Menschen haben Angst vor Krieg, haben Angst, dass ihre Kinder in den Krieg müssen, dass sie an die Grenzen müssen. Wie beruhigen Sie diese Menschen, dass es hier nicht zu einem Krieg kommt? Weil also es muss ja was passieren.
Die Debatte um die sogenannte Kriegstüchtigkeit, die wird ja nicht vom BSW geführt, sondern die wird gerade überall in Deutschland geführt von denen, die auf diese gescheiterte Strategie in der Ukraine setzen, diesen Krieg mit immer mehr Waffen zu lösen. Es gibt mittlerweile Kindersendungen auf dem Kinderkanal, wo irgendwelche Waffengattungen vorgestellt werden. Also wenn die Menschen Angst haben, und zwar zu Recht, sollte man eine Politik ablehnen, die immer weiter unseren Alltag militarisiert. Wir brauchen die Bundeswehr für die Landesverteidigung, dafür ist sie auch da und dafür muss sie auch ausgerüstet sein. Aber zu behaupten, Putin würde morgen vor dem Brandenburger Tor stehen, kein ernstzunehmender Sicherheitsexperte in den USA behauptet das. Wir haben allein in den Verteidigungsausgaben jetzt nur in Europa der NATO-Staaten das Doppelte dessen, was Russlands ausgibt und gleichzeitig, darf man nicht vergessen, auch Deutschland vor der sogenannten Zeitenwende, vor den 100 Milliarden Rüstungsetat, hatten wir einen Rüstungsetat, der so groß war wie der von Frankreich. Frankreich ist eine Atommacht. Das heißt, dass die Bundeswehr keine trockenen Unterhosen mehr hat, was ich natürlich falsch finde, das liegt nicht daran, dass es nicht genug Geld gab, sondern das Geld ist in irgendeinem Filz versickert. Wir erinnern uns wieder, Frau von der Leyen ist ja sogar für diesen Filz nach Europa befördert worden im Verteidigungsministerium. Das sind doch die Debatten, die wir führen müssen. Putin weiß aber natürlich ganz genau, darum geht es ja die ganze Zeit in der Debatte um die Taurus, würde er jetzt NATO-Territorium angreifen, dann wird er sich natürlich selber ins Knie schießen. Und es gibt auch Widersprüche in dieser Debatte. Zum Beispiel wird jetzt über eine europäische Atombombe diskutiert. Frankreich hat die Atombombe. Bei uns lagern Atombomben aus US-Beständen, die sogenannte nukleare Teilhabe, gegen die sich selbst die FDP noch vor einigen Jahren ausgesprochen hat. Jetzt ist aber interessant, es wird immer gesagt, wir brauchen eine ordentliche nukleare Abschreckung. Ja, wir haben ja aber schon diese Atombombe und gleichzeitig wird gesagt, Putin steht morgen vorm Brandenburger Tor. Das geht ja nicht zusammen. Also entweder wir haben eine funktionierende Abschreckung oder er steht morgen vorm Brandenburger Tor. Und es gibt viele dieser Widersprüche in der Debatte. Und ich sage ganz klar, die baltischen Staaten, dass er die angreifen würde, dass er NATO-Länder angreifen würde, das ist meines Erachtens keine realistische Vorstellung. Er beißt sich ja schon in der Ukraine die Zähne aus. Er bettet in Nordkorea um Waffen. Nur, und das war ja Ihre eigentliche Frage, wie lösen wir jetzt diesen Konflikt? Aus meiner Sicht kann er nur so gelöst werden, dass man auf der einen Seite wahrscheinlich den Status der Krim einfriert. Die Krim hat er ja damals schon besetzt, weil er Angst hatte, dass er seinen Mietvertrag dort verliert für die Schwarzmeerflotte, weil dann hätte er den Zugang zum Schwarzen Meer verloren. Das muss man wahrscheinlich einfrieren. Man muss auch dazu sagen, dass auf der Krim wahrscheinlich die Unterstützung der Bevölkerung, also dass sie sich Richtung Russland orientieren, noch relativ stark ist. In den anderen Gebieten, die er jetzt besetzt hat, müsste man wahrscheinlich den Status einfrieren und sagen, wir schaffen eine demilitarisierte Zone unter internationaler Aufsicht und dann können sich die Leute irgendwann, ohne dass sie bedroht werden von den Russen oder sonst wem, in ein paar Jahren entscheiden, so ähnlich wie wir das im Saarland in Deutschland hatten. Aber der entscheidende Punkt ist, ich kann nicht die Ukraine auffordern, auf irgendwelche Gebiete zu verzichten und würde das auch nie tun. Das sind Sachen, die müssen am Verhandlungstisch besprochen werden. Entscheidender ist, glaube ich, für die Lösung dieses Konflikts, es braucht Sicherheitsgarantien für die Ukraine und gleichzeitig aber ein Verzicht auf die Stationierung der NATO und eine entmilitarisierte Zone. Und ich glaube, das würde diese beiden Sicherheitsinteressen in Ausgleich bringen. Jetzt ist es leider so, dass Russland weiter vorgerückt ist aufgrund dieser verfehlten Strategie. Das ist also aus meiner Sicht eigentlich die Schuld derjenigen, die im März 2022 gesagt haben, die Ukraine soll die Verhandlungen abbrechen.
Wir haben jetzt schon lange über dieses Thema gesprochen. Ich möchte gleich nochmal mit Ihnen kurz sprechen. Was ist eigentlich der BSW? Was gibt es noch außer das Thema Krieg natürlich? Eine Frage noch, Thema Wehrpflicht. Wird gerade wieder diskutiert in Deutschland. Ne? Militarisierung des Landes, Kriegstüchtigkeit. Setzen Sie sich für eine Wehrpflicht ein oder nicht?
Nein, wir setzen uns aktuell nicht für die Wiedereinführung der Wehrpflicht ein. Und zwar einfach, weil wir glauben, dass, also auch mit Leuten im Militär, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, das wäre momentan gar nicht mehr durchführbar. Wir haben etliche Standortschließungen gehabt. Man kann natürlich drüber diskutieren, ob die Abschaffung der Wehrpflicht so sinnvoll war. Ich will das kurz begründen. Einen positiven Aspekt hatte die Wehrpflicht vielleicht, dass Leute aus unterschiedlichen sozialen Schichten gemeinsam Dienst tun mussten. Und heute ist die Bundeswehr eher eine Armee, in der Leute zum Beispiel mit niedrigeren Bildungsabschlüssen, die weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, sich bewerben. Aber bestimmte Qualifikationsprofile gibt es doch noch kaum. Ich habe selber einen Freund, der ist dort Offizier der Reserve und es werden sozusagen mittlerweile Leute mit bestimmten Fähigkeiten angeworben, gezielt an die Bundeswehr. Der Gedanke war ja damals, weg von der Landesverteidigung, du kannst ja mit Wehrpflichtigen keinen Krieg führen, hin zu einer professionelleren Interventionsarmee. Mir ist eigentlich eine Bundeswehr, die sich auf die Landesverteidigung konzentriert und die nicht überall auf der Welt Kriege führen kann, sympathischer. Jetzt ist die Wehrpflicht aber abgeschafft und man hat die Zivildienstleistenden ja auch stark genutzt, um die Defizite im sozialen Bereich auszugleichen. Das ist natürlich auf Dauer auch kein sinnvolles System gewesen. Ich kann aber Folgendes sagen. Ich glaube, ich beobachte viele junge Menschen, die jetzt von der Schule abgehen und erstmal ein bisschen orientierungslos sind in der Zeit. Das ging uns allen so in dem Alter. Und ich habe zum Beispiel, ich selber habe damals Zivildienst gemacht im Krankenhaus und mich hat das sehr geprägt und ich fand das eine gute Zeit. Die hat mir ein bisschen Halt gegeben, weil wenn du Menschen mit einem amputierten Bein den Verband wechseln musst, dann erkennst du, es gibt Leute, die haben mit größeren Härten als du selbst im Leben zu kämpfen. Ich fand das nicht falsch. Ich glaube aber, dass eine Wiedereinführung der Wehrpflicht derzeit unrealistisch ist. Und ich glaube, das sind so Debatten, die werden jetzt geführt, weil dann einige sagen, jawohl, jetzt geht's wieder auf Zack.
Ich kann mir aber
das
auch
bringt gleich ein paar Punkte bei der Wahl.
Wenn
aber
man einen Wehrpflichtdienst ablegt, das ist auch was für unsere heranwachsende Generation, dass es etwas, das hilfreich sein kann. Ich konnte es nicht wahrnehmen. Mir hätte es, glaube ich, auch geholfen. Hätte ich 12 Monate bei der Bundeswehr gedient. Einfach was das Pflichtbewusstsein angeht, was das Arbeiten angeht. Das wird ja in der heutigen Generation, meint man, nicht so ganz hochgelegt.
Naja, ich finde, die Frage ist ja eine praktische. Also wir hatten ja, die Wehrpflicht wurde ja auch abgeschafft, weil es längst keine Wehrgerechtigkeit mehr gab. Das heißt, nur bestimmte Teile eines Jahrgangs eingezogen wurden. Dann ist immer die Frage Mann, Frau, also in der Gesellschaft, die sagt, sie will eigentlich gleichberechtigt sein. Wie macht man das? Und so weiter und so fort. Deswegen ist mein Ansatz, dass wir Möglichkeiten schaffen müssen, dass Menschen Vorteile bekommen, zum Beispiel auch beim Zugang zu Studienplätzen und anderen Dingen, wenn sie zum Beispiel einen Dienst an der Gemeinschaft tun für eine bestimmte Zeit. Also das sollten wir versuchen, stärker anzureizen. Mir geht es jetzt nicht darum, ich habe ja gesagt, es gab auch Argumente, die eigentlich für so eine Art republikanische Wehrpflicht gesprochen haben. Nur ich glaube, dass der Zug derzeit abgefahren ist und wir haben andere Aufgaben im Land. Wir haben so viele.
Da muss ich reingehen, Zug abgefahren. Ihrer fährt nämlich in 20 Minuten. Deswegen muss ich noch ein Thema aufgreifen. Entschuldige, wenn ich Sie unterbreche. Ich meine, wir können auch länger machen, aber dann fährt der Zug. Sie müssen auch nach Berlin, ne?
Nein, ich muss nach Hamburg.
Genau. Das ist ja nicht so weit. Nee, ich gebe trotzdem Gas. Ich höre raus, wie Sie Wählerinnen, Wähler von den Linken, von den Grünen, teils von der AfD mit dieser Herangehensweise überzeugen, aber der Großteil der Menschen, glaube ich, die AfD bewusst wählen, wählen die AfD, weil sie eine ganz klare Migrationspolitik verfolgen. Wie wollen Sie diese Menschen von dem Bündnis Sarah Wagenknecht überzeugen? Sie als überzeugter Linker, waren ja eine Linkspartei im Bundestag, in Europa. Wie stehen Sie zum Thema Migration?
Also zwei Dinge. Wir benutzen diese Labels wie Linke nicht, weil ich nicht bestimmte politische Traditionen oder Überzeugungen hätte, aber früher haben die Menschen unter links den Einsatz für die Interessen der kleinen Leute verstanden und das wird nicht mehr darunter verstanden, sondern viele Leute verstehen heute unter links Vorträge, wie man richtig zu sprechen hat und ähnliches. Und deswegen,
ich habe sie noch nicht gendern hören.
Deswegen benutzen wir diese Labels. Ich persönlich gendere auch nicht. Ich respektiere, wenn mir eine Person sagt, ich möchte auf eine bestimmte Art und Weise angesprochen werden. Dann ist es eine Frage des Respekts und des gegenseitigen Umgangs. Und ich bin auch dafür, alle zum Beispiel sexuellen Identitäten etc. zu schützen. Ich glaube aber nicht, dass wir dieses Problem über die Sprache lösen. Und wir schaffen da sowas wie ein neues elitäres Latein, was sehr wenige Menschen sprechen. Aber ein Großteil der Leute, die diese ganzen sprachlichen Codes nicht beherrscht, die wird dadurch auch ausgegrenzt. Das heißt, ich bin überhaupt kein Fan davon. Ich habe jetzt auch kein Problem, wenn es jemand macht. Nur ich finde, es ist immer so ein bisschen, Leute backen sich ein Ei drauf, wenn sie korrekt sprechen. Aber dass Millionen von Frauen zum Beispiel im Niedriglohnsektor zu geringe Renten haben, wird gar nicht mehr ein politisches Thema. Und das zeigt auch, dass manche Leute so ein bisschen den Kontakt zur Lebenswirklichkeit von Menschen verloren haben. Jetzt aber zu der Frage.
Ich habe auch oft das Gefühl, im linken Milieu geht es nicht um den kleinen Mann, die kleine Frau aus Deutschland, sondern um wirklich, es geht nur noch um Minderheiten, es geht um Kleinigkeiten, es geht ums Klein-Klein. Also ich habe auch das Gefühl, die Linke hat so ein bisschen vergessen, wo sie eigentlich mal hergekommen ist.
Ja, das ist ja der wichtige Punkt. Die Aufgabe linker Kräfte, also aus der Tradition der Arbeiterbewegung im weitesten Sinne, war es mal, dass man gesagt hat, egal ob du schwarz oder weiß bist, ob du Frau oder Mann bist, wir haben ein gemeinsames soziales Interesse. Wir, ich sage das jetzt mal, zu der Zeit, als die Leute noch in den Fabriken gearbeitet haben, die unsere Arbeitskraft verkaufen müssen. Und dann gibt's ein paar wenige große Fabrikbesitzer, die haben ein anderes Interesse. Das hat sich heute weiter ausdifferenziert. Es gibt kleine Selbstständige und vieles andere mehr. Aber immer noch ist eigentlich der Ansatz, den ich unter links verstehe, dass man sich einsetzt für die Interessen einer großen Mehrheit der Bevölkerung. Das heißt eigentlich, Menschen sind alle unterschiedlich, Unterschiede zu respektieren, aber gemeinsame Interessen zu betonen. Und diese Form der sogenannten Identitätspolitik, die immer sich darauf konzentriert, auf Sprechweisen und sowas, die betonen eigentlich Unterschiede zwischen Menschen. Deswegen ist das für mich gar nicht links. Also auch Donald Trump betont immer zum Beispiel, versucht, weiß ich nicht, weiße Arbeiter im Rust Belt in den USA anzusprechen. Und Das, finde ich, hat die Linke etwas vergessen. Deswegen arbeiten wir nicht mit diesen Labels. Aber klar ist, wir sind eine Kraft, die sich für soziale Gerechtigkeit, für sozialen Zusammenhalt einsetzt. Die
und auch für Migration?
Die sich auch für die Interessen von mittelständischen Betrieben einsetzt. Und beim Thema Migration will ich auch Folgendes sagen. Die Position zum Beispiel offene Grenzen für alle war früher nie eine klassische linke Position, sondern es ist in den letzten Jahren in der politischen Debatte der Eindruck erweckt worden. Linke haben immer gesagt, wir müssen die Ungleichheit in der Welt, also unfaire Handelsabkommen bekämpfen, keine Waffenlieferungen in Krisengebiete. Denken wir jetzt an den Konflikt in Gaza mit 1,8 Millionen Menschen auf der Flucht. Die USA diskutieren jetzt, ihre Waffenlieferungen einzustellen. Ich finde, auch Deutschland sollte in diese unverhältnismäßige militärische Reaktion von Netanyahu nicht noch mit Waffen befeuern.
Angenommen, diese Menschen in Gaza kämen irgendwie nach Deutschland. Setzt sich das BSW dafür ein, dass diese Menschen hier Schutz bekommen und bleiben können?
Dazu komme ich gleich. Ich will damit sagen, eine klassische linke Position war es, die Ungleichheit in der Welt zu bekämpfen. Es war keine realistische Position zu sagen, wir bekämpfen die Ungleichheit nur über Abwanderung. Also ich sag mal so, wenn wir jetzt alle Elendsviertel dieser Welt jetzt in den Prenzlauer Berg holen, ist das Elend nicht weg. Ja, sondern ist es nur woanders. Das heißt, was wir machen müssen, ist Folgendes. Wir müssen selbstverständlich den Schutz der Menschen garantieren, die politisch verfolgt werden. Den Folter und Tod und anderes droht, die müssen Schutz in Deutschland genießen. Das gilt auch für Kriegsflüchtlinge und es muss auch Kontingente bei Hungerkatastrophen und Ähnlichem geben. Die Hälfte der Menschen, die aber zu uns kommt, kommt aus verständlichen, nachvollziehbaren wirtschaftlichen und sozialen Gründen, hängt dann hier jahrelang ohne Perspektive. Das erzeugt Druck auf die Wohnsituation. Es gibt Schulklassen, wo die Kinder nicht mehr ordentlich Deutsch lernen, weil es in der Mehrheit Kinder gibt, die Deutsch nicht mehr sprechen. Und das schafft keine gute Integration. Dann sitzen die Leute ein Jahr lang in der Turnhalle. Das kann nicht gelingen. Deswegen sagen wir, ja, Asylrecht garantieren und eben auch nach Genfer Konvention Kriegsflüchtlinge schützen. Aber lasst uns die Verfahren an den Außengrenzen machen. Dann können auch Leute, die es jetzt gar nicht schaffen, die Schlepper zu bezahlen, oder Frauen und Kinder, die gar nicht physisch das schaffen, diese gefährliche Reise übers Mittelmeer, die haben eine Möglichkeit, ihren Anspruch zu verwirklichen. Und jene, die nicht unter diese Schutzgründe fallen, denen ersparen wir diesen gefährlichen Weg. Und da müssen wir dann in einem begrenzten Umfang, zum Beispiel mit Arbeitsvertrag und ähnlichem, Möglichkeiten der gesteuerten Migration im Rahmen dessen schaffen, was die Kommunen leisten können.
Haben Sie das als Linke auch gedacht vor ein paar Jahren?
Ja, und ich habe es auch damals schon so formuliert. Sie werden von mir dazu in dieser Auseinandersetzung ein Papier finden, in dem ich genau das formuliert habe. Nur ich war damit in der Linken, ging es dann eben auf dem Parteitag um die Slogans, wer sagt jetzt offene Grenzen für alle. Aber wenn ich das zu Ende denke, offene Grenze für alle, heißt auch, ich schaffe das Asylrecht ab, weil es im Prinzip gar nicht mehr unterschieden wird. Also dann ist es wie Lotterie, wer es hierher schafft, der kann hier irgendwie bleiben. Und die anderen haben Pech gehabt. Und das ist für mich auch keine humane Politik, weil, sehen Sie, es gibt zum Beispiel in Nigeria im Norden Bürgerkrieg. Menschen aus Nigeria im Süden, die leben mit Sicherheit nicht in paradiesischen Verhältnissen. Aber die Menschen, die zu uns kommen, kommen vor allem aus dem etwas wohlhabenderen Süden und gar nicht die, die vom Krieg betroffen sind. Und das zeigt ja, wir haben momentan ein System, wo es nur die schaffen, die dann irgendwie diese Gelder aufbringen können. Und wir müssen weg von diesem System kommen. Gleichzeitig müssen wir aber auch Aufbauhilfe in den Herkunftsstaaten leisten. Und wir müssen die Menschen, die bei uns sind und die auch sich hier eine Arbeit nachgehen, ähnliches, ich halte es für falsch, Menschen, die hier einen Arbeitsvertrag haben, dass wir den Knüppel zwischen die Beine werfen und die abschieben zum Beispiel.
Zum Abschluss einmal plakativ dargestellt, die Linke sitzt ganz links, AfD ganz rechts. Wo würde das BSW Platz nehmen müssen?
Ja, wir sind sozusagen wir repräsentieren, glaube ich, eine breite Mehrheit und Mitte der Gesellschaft mit unseren Positionen. Und deswegen würde ich sagen, wir sitzen mittendrin. Aber natürlich sind wir in der Wirtschafts- und Sozialpolitik das, was vielleicht früher einmal der Anspruch der Sozialdemokratie war.
Denn ist meine letzte Podcast-Frage immer dieselbe. Herr de Masi, ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit Ihnen trinken. Mit wem würden Sie gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn Sie könnten?
Also ich würde mit Ihnen sicher auch gerne eine Tasse Tee trinken. Ich würde mit Sicherheit gerne eine Tasse Tee trinken mit Joseph Stiglitz, einem bekannten Ökonom, den ich einmal getroffen habe in Brüssel und der eine wahnsinnige Gabe hatte zuzuhören, die mich sehr beeindruckt hat.
Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Sie sollen Ihren Zug erwischen. Ich danke Ihnen, dass Sie in Flensburg waren. Ich danke Ihnen, dass Sie in meinem Podcast mobil waren. Das war Touris Tea Time Tour mit Fabio De Masi vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Vielen Dank.
Ich hab zu danken.